verstehen, dann übe ich mich mal wieder in diesem Dialekt. Ich habe euch heute Morgen ein paar Fragen mitgebracht. Ein paar Fragen, wie man sich als Christ verhalten sollte. Das sind alles Fragen, die durchaus in den letzten Jahren, Jahrzehnten diskutiert wurden. Es gäbe durchaus auch noch mehr solche Fragen. Einfach mal ein paar davon. Darf man ganz aktuell als Christ einen Weihnachtsbaum haben und schmücken und das zelebrieren oder nicht? Dürfen Christen Fasnacht feiern, dort teilnehmen oder nicht? Darf man als Christ sonntags einkaufen gehen, Einzahlungen tätigen oder was man auch sonst noch so im Alltag machen könnte, auf Sonntag hinausschieben? Dürfen Haustiere in einem Gottesdienstgebäude anwesend sein oder nicht? Darf ein Christ rauchen? Darf oder welche Kleider sind für einen Gottesdienstbesuch angemessen und welche vielleicht nicht? Darf ein Christ Glücksspiele spielen oder nicht? Ich behaupte, ihr habt für euch, für fast jede dieser Fragen, eine Antwort. Gewisse Fragen wusstet ihr gar nicht, dass man sie stellen könnte. Und andere Fragen habt ihr für euch schon längst beantwortet. Wie kommst du zu dieser Antwort? Hast du für dich das mal geprüft anhand der Bibel und entschieden, ja, da steht es ja ganz klar, oder sind das andere Umstände, wie du zu dieser Antwort gefunden hast? Ich denke, wir werden nicht in all diesen Fragen einheitlich sein. Wenn wir eine Umfrage machen würden, wo jeder ja, nein, ich weiß nicht abstimmen könnte, käme es gar nicht so eindeutig heraus, wie wir es vielleicht vermuten. Und vielleicht merkst du auch oder weißt du aus Diskussionen, nicht jeder Christ sieht jede dieser Fragen genau gleich. Und genau darum geht es heute Morgen. Was, wenn die Bibel nicht so klar ist, wie wir uns das wünschten? Es gibt verschiedene Alltagsfragen, zu denen bezieht die Bibel nicht so klar Stellung, wie wir uns das wünschten. Man kann mit dieser Bibelstelle argumentieren oder mit einer anderen. Und das hat in der Kirchengeschichte verschiedentlich zu ganz heftigen Diskussionen zu verschiedensten Themen geführt. Und eine solche Diskussion, wie sie vielleicht in der heutigen Zeit stattfinden könnte, möchte ich euch mit hineinnehmen.
Benni, spinnst du eine Art? Was machst du?
Also, was meinst du, Pam?
Ja, du zündest jetzt also wohl nicht eine Zigarette an, also
schon? Wieso nicht? Es ist Wochenende, ich geniesse meinen Feierabend. Ist doch überhaupt kein Problem.
Aber Benni, du weißt doch, dass man als Christ nicht raucht.
Also, wieso sollte man nicht rauchen? Liesest du das irgendwo in der Bibel? Also, ich sehe in der Bibel, dass der Paulus sagt, ich darf alles machen.
Okay, aber
mir ist alles erlaubt, sagt
Paulus. Paulus hat ganz klar gesagt, wir sollen uns nicht beherrschen lassen. Und Rauchen ist eine Sucht.
Also ja, Moment, ich habe die ganze Woche keine Zigaretten angelangt. Es ist Wochenende, es ist Genuss. Also Ziege am Abend, 2, 3, das ist doch überhaupt kein Problem.
Okay, aber du weißt schon, dass Rauchen sehr ungesund ist. Und dein Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und somit machst du Gottes Tempel kaputt.
Jetzt kommst du wieder mit dieser Argumentation, aber... Wenn du da konsequent wärst, dann würdest du nicht jeden 2 Tage in Mac essen. Das ist genauso ungesund, oder? Also wenn wir so argumentieren, müssen wir konsequent sein.
Also zum einen Mal ist das sicher nicht im gleichen Mass schädigend. Und außerdem hast du eine Vorbildfunktion der jüngeren Generation gegenüber. Die weiss ja nicht, dass du damit umgehen kannst.
Pam, irgendwie bist du unglaublich gesetzlich. Wir sind zur Freiheit berufen.
Oh, du missbrauchst deine Freiheit. Das hat nämlich Jesus nicht damit gemeint.
Weißt du was? Du regst mich auf. Ich darf doch mein Leben so leben, wie ich will. Ich muss mich vor Gott verantworten, aber sicher nicht vor dir.
Gott würde dir schon sagen, was Sache ist. Du bist ja nicht mehr bereit zuzuhören. Weißt du was? Ich muss mir das nicht antun.
Ja, also, ist glaube ich gescheiter.
Ich frage mich im Fall echt, ob du überhaupt bekehrt bist.
Ja, jetzt kommst du mit dem, gell? Ja. Und so weiter und so fort. Vielleicht kennt ihr so Diskussionen. Vielleicht kennt ihr solche Diskussionen, die ähnlich geendet haben. Verschiedentlich haben solche Gespräche Streit und Zwist ausgelöst. Menschen wurden aus Gemeinden rausgedrückt oder sie sind geflohen, weil sie die Atmosphäre nicht mehr ausgehalten haben. Auch wenn die Bibel zu gewissen Alltagsfragen nicht allzu viel sagt, gibt uns Paulus doch ganz wertvolle Anleitung, wie wir mit solchen Themen umgehen können. Und dazu wollen wir heute Römer Kapitel 14 gemeinsam anschauen und noch den Beginn von Kapitel 15. Wie gehen wir damit um, wenn Christen in solchen Dingen unterschiedlicher Meinung sind? Lesen wir die ersten 5 Verse, wer mitlesen möchte, Römer 14, Verse 1 bis 5. Paulus schreibt: Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßst? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Die Christen in Rom diskutierten damals über andere Fragen als wir heute. Ich denke, die Frage übers Rauchen war damals kein Thema, sondern das waren Themen, diese drei Themen, die im Kapitel 14 anklingen. Zum einen ist es die Frage nach dem Essen. Darf man alles essen, insbesondere Fleisch, oder soll ich mich nur an pflanzliche Kost halten? Es klingt das Thema an, Fleisch, das nicht koscher ist, also nicht geschächtet wurde, nicht sauber ausgeblutet, Fleisch, das Götzen geopfert wurde, oder Fleisch von unreinen Tieren. Darf man das essen oder nicht? Und es klingt diese Argumentation aus dem Buch Daniel an, Daniel und seine Freunde, die gesagt haben, die mit ihrem Vorgesetzten gesprochen haben und gesagt haben, lass es uns testen, wir nehmen kein unreines Fleisch und essen nur pflanzliche Kost. Das sind so die Themen, die hier anklingen. Dann das Thema Wein trinken oder nicht, haben wir jetzt noch nicht gespürt. Im Vers 21 geht es auch darum, dass gewisse Wein trinken, alkoholische Getränke trinken, andere nicht. Oder bestimmte Tage sind heiliger als andere und die anderen sagen, nein, das ist nicht so. Was genau die Beweggründe waren hinter diesen drei Themen, die diskutiert wurden, können wir heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber es scheint nahezulegen, dass es um Diskussionen zwischen Heidenchristen und Judenchristen ging. Wir sind in Rom, es gibt Judenchristen, es gibt Heidenchristen. Und wir müssen bewusst sein, diese Judenchristen kommen aus einer Kultur, wo sie ganz genau gelernt haben, was ist rein und was ist unrein. Sie sind geprägt vom Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, und dort hat Gott ganz viele Gesetze und Gebote erlassen, die den Juden gezeigt haben, wenn du das tust, dann bist du unrein. Wenn du dieses Tier anrührst, bist du unrein. Wenn du das isst, dann bist du unrein. Es ging nicht um sündig oder nicht sündig, aber es ging um Reinheit und Unreinheit. Israel sollte dadurch ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie rein Gott ist, wie heilig Gott ist. Und die Konsequenz war, wenn man selber unrein war, konnte man sich Gott nicht nahen. Dann war es nicht erlaubt, in die Nähe Gottes zu kommen, Gottesdienst zu feiern. Man wurde vom Gottesdienst ausgeschlossen. Jetzt ist es so, dass im Neuen Testament dieses ganze Zeremonialgesetz hinfällig wird. hinfällig insofern, dass Jesus ganz klar macht und sagt, die Reinheit, um die es wirklich geht, die kommt aus unserem Herzen. Er sagt an einer Stelle in Markus 7, es ist nicht das, was in deinen Körper hineingeht, was dich unrein macht, sondern das, was aus deinem Innersten hervorkommt. Das ist es, was dich unrein macht. So löst der neue Bund die Christen, uns Christen, hier von den Frömmigkeitsstilen, von den äußeren Formen des alten Bundes. Da gibt es eine Veränderung, eine Diskontinuität. Nun leben diese Judenchristen auch im neuen Bund. Es sind auch Christen. Die haben auch verstanden, um was es geht. Die haben verstanden, nur aus Gnade komme ich zu Christus, nicht durch Leistung. Also sie tun diese Unterscheidung zwischen rein und unrein nicht, weil sie sich damit etwas bei Gott verdienen wollen, um gerecht zu werden. Aber sie halten sich an diesen bekannten Regeln fest, wie einem Geländer, um Gott die Ehre zu geben. Das ist bekannt, das ist ihre Kultur und darin bewegen sie sich. Das ist für sie normal. Sie haben die Schritte ihrer Nachfolge in diesen Leitlinien auch weiterhin getan, als Christen. Und so war es für Judenchristen vielfach nicht vorstellbar, dass sie Fleisch aßen, das nicht geschächtet war, dass sie Schweinefleisch gegessen hätten. Es war für sie auch nicht denkbar, dass sie Wein getrunken hätten, der einem Götzenkult geweiht oder in einen Kult einem Götzen geweiht worden wäre. Hätten sie nicht getrunken. Und die jüdischen Feste waren auch für Judenchristen noch wichtig, sind sie bis heute wichtig. Jüdische Feiertage, Fastentage, Dienstag und Donnerstag, das waren Tage, das waren wichtigere Tage. Und die begingen sie, ganz speziell haben sie zelebriert. Und auf der anderen Seite waren andere Christen, vornehmlich Heidenchristen, die kannten das nicht. Das war ihnen auch nicht wichtig. Und somit war die Diskussionsgrundlage gegeben. Muss man jetzt als Christ auf Schweinefleisch verzichten? Darf man als Christ Fleisch kaufen, das einem Götzen geweiht wurde und danach auf dem Markt verkauft wurde? Muss man als Christ all diese jüdischen Feste und Feiertage einhalten oder nicht? Also ihr seht, diese Diskussionen zu anderen Themen, die sind schon uralt. Die wurden schon vor 2000 Jahren geführt. Darauf nimmt Paulus nun Bezug und gibt uns wichtige Hinweise, wie wir auch heute mit solchen Fragen, wenn die Bibel nicht ganz klar ist, umgehen können. Erster Punkt, den er uns schildert in diesen Versen, die wir gelesen haben, lass keine Trennung zu. Paulus fordert uns heraus und sagt, es ist nicht richtig, dass Trennung in eure Gemeinden kommt, in eure Gemeinschaft. Die Starken im Glauben, das sind jene, die ein weites Gewissen haben, die eine Freiheit haben, Dinge zu tun, die sie sagen, Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Das ist okay, das darf ich. Und dann gibt es da die Schwachen und die nehmen sie nicht an. Die Schwachen, das sind jene, die ein engeres Gewissen haben und sie verachten diese. Sie schauen sie vielleicht als unreife Christen an. Es hat ganz konkret auch die Auswirkung, dass sie sie nicht in die Gemeinde aufnehmen. Sie dürfen nicht Gemeindeglieder werden im eigentlichen Sinne. Sie werden geduldet, aber ja, vielleicht sind sie eine Art Christen zweiter Klasse. Und Paulus sagt, nehmt sie an. Die Schwachen im Glauben. Ihr sollt sie nicht verachten. Was ich hier schwierig finde, sind die Begrifflichkeiten schwach und stark. Niemand von uns zählt gerne zu den Schwachen. Abgesehen davon, in gewissen Fragestellungen ist es auch schwierig zu definieren, wer wäre jetzt der Starke und wer der Schwache. Und trotzdem benutzt Paulus diese Begrifflichkeiten, um zu zeigen, es geht darum, wie frei, welche Freiheit man im Glauben hat und welche nicht. Darum spricht er von den Starken und den Schwachen im Glauben. Er kritisiert aber auch die Haltung der Schwachen, welche darauf natürlich reagieren und die starken Christen kritisieren und sagen, ihr missbraucht eure Freiheit und man muss sich fragen, ob ihr wirklich Kinder Gottes seid. Es steht, dass sie sie richten. Und Paulus sagt, es ist nicht richtig, dass ihr einander richtet. Und er benutzt auch im Griechischen ein Wortspiel und sagt, richtet nicht, sondern richtet euren Blick auf Jesus. Paulus fordert heraus und sagt, lasst nicht zu, dass eine Trennung in eure Gemeinschaft kommt. Lasst keine Trennung zu, Beides ist okay. Und das ist genau das, was es jetzt ausmacht, diese Fragestellungen, wo die Bibel nicht so klar ist. Es gibt einen Spielraum, beides ist okay. Paulus kommt nun nicht wie bei anderen Themen daher, im Korintherbrief, da merken wir, da kommt er mit ganz klaren Fragestellungen im Kopf und sagt, so nicht, liebe Korinther, das geht nicht. Paulus greift maßregelnd ein, das tut er an dieser Stelle nicht. Er sagt, beides ist okay. Was aber nicht okay ist, wie ihr miteinander umgeht. Nehmt einander an. Verachtet euch nicht, wenn ihr andere Meinungen habt. Andere Arten, wie ihr das umsetzt. Und richtet einander nicht. Solche Fragen dürfen euch nicht trennen. Er sagt, als Christen haben wir eine Kernkompetenz. Die Nächstenliebe. Wir haben die Verse von Kapitel 13, den zweiten Teil übersprungen. Ich glaube, Stefan Lanz ist da nicht darauf eingegangen in seiner Predigt. 13, Verse 8 bis 10, wo Paulus sagt, jeder ist dem anderen etwas schuldig, und zwar Liebe, Nächstenliebe. Liebe deinen Mitmenschen, darin erfüllt sich das ganze Gesetz. Alle Gebote fließen darin zusammen, dass wir einander lieben. Das ist unsere Kernkompetenz als Christen. Aber wenn wir diese Trennung zulassen, wenn wir einander verachten, wenn wir einander richten, kommt diese Liebe nicht zum Ausdruck. Wenn wir Christen verachten, weil sie sich an gewissen Leitplanken festhalten, wie sie Gott die Ehre geben wollen, ist das keine Liebe. Wenn wir andere dafür richten, dass sie eine Freiheit leben können, die von der Bibel her okay ist, darauf kommen wir nachher noch zurück, dann ist das keine Liebe. Dass solche Alltagsfragen in der Gemeinde oder im persönlichen Leben unterschiedlich gehandhabt werden, soll nicht zu einer Trennung unter uns führen. Wir müssen uns vor Augen halten, jeder tut es so, wie er es tut, um Gott damit die Ehre zu geben. Und damit kommen wir eben zum zweiten Punkt, Verse 6 bis 12. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das ist der zweite Punkt. Verherrliche Gott in deinem Tun. Es geht in diesen Fragen um die richtige Ausrichtung, um die korrekte Herzenshaltung. Paulus sagt, keiner von euch, kein Christ lebt für sich selbst. Christen haben das Anliegen, für Gott zu leben, ihn zu verherrlichen mit ihrem Leben. Und euch geht es beiden Parteien genau darum, Gott zu ehren mit eurem Verhalten. An dieser Stelle ist es nun wichtig festzuhalten, um welche Art von Fragestellung geht es denn da eigentlich. Wir sehen, es geht nicht um Fragen, wie man gerettet wird. Es geht nicht um Fragen, die das Heil betreffen. Hier ist Paulus unglaublich klar, Kapitel 1 bis 8, nur aus Gnade werden wir gerettet, durch Glauben werden wir gerettet. Nicht, weil wir irgendwelche Speisegesetze einhalten oder bestimmte Festtage feiern würden. Wir werden gerettet aus Gnade. Es geht also nicht darum, dass wir Fragen, die das Heil betreffen, so oder so sehen könnten. Wir sehen, es geht auch nicht um ethische Themen. Es geht nicht um Themen, wo wir bestimmen könnten, Der eine stillt halt und der andere stillt halt nicht, um Gott die Ehre zu geben. Also wenn es um Dinge geht wie Stehlen, Lügen, Rauben, Morden, Sexualethik, da ist Paulus unglaublich klar. Da ist die Bibel unglaublich klar. Da lässt sie keinen Spielraum offen. Es geht darum, wie diese Verherrlichung von Gott im Alltag nun gelebt wird. Und Paulus sagt, ihr beide lebt diese Verherrlichung Gottes, respektiert das. Ihr habt auf der einen Seite jene Personen, die trinken und essen nicht alles. Und sie geben Gott damit die Ehre. Sie bringen zum Ausdruck, wir haben unser ganzes Leben dir hingegeben. Und um das zu zeigen, verzichten wir auf bestimmte Lebensmittel, um in deine Gegenwart kommen zu können. Hat sicher viel mit der Prägung zu tun, die sie als Judenchristen mitgebracht haben. Und darum halten sie bestimmte Tage höher als andere Tage. Sie tun das, um Gott damit die Ehre zu geben. Und auf der anderen Seite haben wir jene, die alles essen. Und Paulus sagt, auch ihr ehrt Gott damit. Wenn ihr das in Dankbarkeit empfangt, in dieser Dankbarkeit, Gott hat uns das alles gegeben. Er erhält uns am Leben. Gott, wir danken dir für dieses Schweinefleisch, für diese Schlangen und für diesen Wein, der zwar Götzen geopfert wurde, aber du gibst uns das. Es ist dein Wein. Wir danken dir dafür. Auch ihr ehrt Gott damit. Ich habe bisher immer gesagt, es geht um Fragen, wo die Bibel nicht so klar ist. Eigentlich ist das so nicht ganz korrekt ausgedrückt. Ich denke, man müsste viel eher sagen, es geht um Fragen, wo die Bibel einen gewissen Spielraum offen lässt. Es ist nicht so, dass Paulus hier nicht klar Stellung beziehen würde. Paulus sagt sogar sehr klar, was seine Haltung ist. Seine Haltung ist, beides ist okay. Also wir können nicht sagen, die Bibel ist nicht klar, sondern jetzt in Bezug auf diese drei Themen sagt sie ganz klar, beides ist okay, ihr habt den Spielraum von da bis da. Gleichzeitig macht Paulus aber auch klar, das sehen wir später noch in Vers 14, was theologisch die korrekte Antwort ist. Er sagt, Gott hat ihm klar gemacht, und er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein Jude durch und durch. Gott hat ihm aufgezeigt, es gibt nichts, was von Natur unrein wäre. Es ist okay, alles zu essen. Es ist okay, wenn man bestimmte Festtage nicht hält. Und gleichzeitig sagt er, es ist aber auch okay, wenn du dich bewusst einschränkst. Das ist okay, wenn du das tust, um Gott damit die Ehre zu geben. Die Bibel ist also insofern nicht unklar, sondern vielmehr lässt sie einen Spielraum offen. Es ist nicht ein klares Schwarz-Weiß-Denken. Also ist die Frage, oder hier die Frage weniger wichtig, was ist die richtige Verhaltensweise? Viel wichtiger ist die Frage, verherrliche ich damit Gott? Gebe ich ihm die Ehre mit meinem Verhalten oder nicht? Das sollte der Fokus sein. Und da haben wir eine ganz elementare Frage im Hinblick auf diesen Fokus. Zum Beispiel das Anspiel mit Pam zu Beginn. Ich sollte mich in erster Linie mal fragen, warum tue ich das, was ich tue? Warum will ich meine Ziggy am Wochenende genießen? Will ich einfach meine Freiheit damit zelebrieren? Ist es eigentlich ein sehr egoistisches Ding? Oder geht es mir darum, Gott zu verherrlichen mit meinem Tun? Auf der anderen Seite müsste sich Pam fragen, geht es mir darum, Gott zu verherrlichen, wenn ich nicht rauche? Oder möchte ich einfach öffentlich darstellen, wie gut und gläubig das ich bin, wie fromm. Und ich verzichte ganz bewusst auf Zigaretten und das soll jeder wissen, weil ich bin schließlich fromm. Oder geht es mir wirklich darum, Gott zu verherrlichen? Ich denke, diese Frage ist viel elementarer, als dass wir uns an gewisse Richtlinien halten in solchen Fragen. Jetzt mal unabhängig davon, ich denke gerade die Thematik vom Rauchen, da werden viele sagen, nee, als Christ kann ich das nicht verantworten. Das ist okay. Aber ich denke, viel wichtiger ist die Frage dahinter, ehre ich Gott damit oder nicht? Meine Herzenshaltung ist entscheidend, wie so oft in solchen Fragen. Und darum dieser Hinweis von Paulus, wir werden einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, Verse 10 und 12. Mir begegnen immer wieder Christen, die sagen, Wir werden vor dem Gericht bewahrt, wir werden nicht vor Gericht erscheinen müssen. Paulus sagt was anderes, Vers 10. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Vers 12, so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Natürlich ist es etwas anderes, ob ich als erlöster Mensch vor Gericht komme und weiß, Jesus wird für mich einstehen. Natürlich können wir es aufs Preisgericht beziehen, aber das ändert nichts daran. Ich werde vor Gott einmal verantworten müssen, wie ich gelebt habe. Er wird hinschauen und mich fragen, hast du dein Leben zu meiner Ehre gelebt oder zu deiner Ehre? Das werde ich vor Gott einmal Rechenschaft ablegen müssen. Verse 13 und 14a. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Hier macht Paulus seine Haltung klar und sagt, es gibt nichts, was von Natur aus unrein wäre, was es verhindern würde, dass du nicht Gott damit ehren könntest. Es gilt aber, sich selbst zu prüfen, warum du die Verherrlichung Gottes in dieser Art und Weise umsetzt, ob es wirklich zur Ehre Gottes dient oder nicht. Nun macht Paulus aber in diesem folgenden Abschnitt eine ganz gewichtige Einschränkung, wenn wir im zweiten Teil von Vers 14 weiterlesen. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in deiner Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinen Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ich finde das ganz schwierige, heftige Aussagen, die Bibel hier macht, die Paulus hier macht, wo jemand etwas als falsch anschaut, als unrein, auch wenn es von Natur aus nicht unrein wäre, dann wird es ihm aber unrein, weil er nicht aus Glauben handelt, wenn er es dennoch tut. Die Wahrheit an sich, dass nichts unrein ist, scheint nicht für jeden zu gelten. Dort, wo man das im Glauben annehmen kann und versteht, ja, es gibt nichts, was uns von Natur aus unrein macht. Aber dort, wo du für dich eine Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Dingen tust, ist das auch so. Dann hast du dich in deinem Glauben entschieden, gewisse Leitplanken zu nehmen, in Anspruch zu nehmen, dich an einem Geländer festzuhalten. Und wenn du nun anders handelst, als dein Glaube dir das eigentlich oder dein Gewissen eigentlich sagt, dann sagt Paulus sogar im Vers 23, dann ist es dir Sünde. Es gibt Dinge, die sind für gewisse Menschen Sünden und für andere nicht, weil sie mit einem anderen Gewissen daran gehen. Und darum folgt dieser Aufruf von Paulus hier. Der dritte Punkt: Bring dein Geschwister, deinen Bruder, deine Schwester bitte nicht zu Fall. Werde ihnen nicht zum Anstoß. Schränke dich um deines Nächsten Willen ein. Halte dich aus Liebe zum Nächsten zurück. Du brauchst deine Freiheit nicht allen zu demonstrieren. Wenn du persönlich die Freiheit hast, am Wochenende oder die ganze Woche zu rauchen, da kommt dann die Suchtthematik durchaus wieder ins Spiel. Aber wenn du diese Freiheit hast, glaube ich, in unserem Kontext ist es nicht weise, wenn du nach dem Gottesdienst da draußen stehst und rauchst, um zu zeigen, ich habe die Freiheit. Wenn wir wieder bei einem anderen Thema sind, dass natürlich da eine Suchtproblematik dahinter ist, sind wir wieder gefragt, jemanden nicht zu verurteilen dafür, dass er dort raucht, weil er kann gar nicht anders, der braucht es. Also ihr seht, da kommen ganz verschiedene Komponenten hinein, das wollen wir nicht näher ausdividieren, aber es geht in erster Linie mal darum, halte dich in Nächstenliebe zurück, deine Freiheit zu demonstrieren. Das musst du nicht, das ist etwas zwischen dir und Gott. Und wenn du deine Geschwister herausforderst, etwas zu tun, was sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, verleitest du sie dazu, zu sündigen. Paulus sagt, werdet ihnen nicht zum Anstoß. Er benutzt das Wort, den Nächsten ins Verderben stürzen. Es ist ein unglaublich starkes Wort, das man übersetzen könnte mit zugrunde richten, vernichten, verderben oder den Nächsten verlieren. Paulus sagt, es kann nicht unser Anliegen sein, dass wir unseren Nächsten ins Verderben stürzen. Darum lasst uns zurücknehmen. Es verherrlicht Gott nicht, wenn ich die Freiheit, die ich habe, dazu nutze, um meinem Bruder zum Anstoß zu werden. Und damit spricht Paulus eine unglaublich schwierige Disziplin für uns Menschen an. Verzicht. Meinem Nächsten zuliebe auf etwas zu verzichten, das fordert uns unglaublich heraus. Er sagt nicht, wir sollen grundsätzlich darauf verzichten. Es gibt einen privaten Rahmen, wo man das ausleben kann. Und wenn es wahrscheinlich, oder wenn ich von niemandem weiß, der daran Anstoß nimmt, gibt es auch keinen Grund, darauf zu verzichten. Heute im christlichen Kontext Schweinefleisch zu essen, ist im Grundsatz kein Problem. Ob ich das in Israel nun machen würde, ist wieder eine andere Thematik. Wir müssen schauen, wo wir uns bewegen, und je nach Kontext sind andere Fragen schwierig, wo wir herausgefordert sind, zu verzichten. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus unserer Gemeinde. Diese Frage, ob es okay ist, Haustiere im Gottesdienst zu haben, kommt nicht von ungefähr. Das haben wir erlebt. Giacomo hatte oft seinen Fridolin, seinen Hund dabei, und irgendwann kam jemand auf uns zu und sagte, das geht doch nicht. In diesen Worten gesprochen, das ist nicht rein, so kann man Gott nicht anbeten. Nur Menschen beten Gott an. Hunde und Katzen gehören nicht in den Gottesdienst. Und wir waren etwas konsterniert, wir hatten nie darüber nachgedacht und mussten sagen, nein, wir haben diese Freiheit. Also es ist doch kein Problem, wenn ein Hund da ist. Es gibt praktische Gründe, die durchaus dagegen sprechen, aber nein, aus theologischer Sicht haben wir diese Freiheit. Und es kam zu einem Zwist, es kam zu Diskussionen, es wurde wieder ruhiger nach dem ersten Zwist und dann kam es wieder hoch. Und da haben wir gemerkt, wir müssen etwas unternehmen. Wir haben gesagt, auf der einen Seite wollen wir nicht, dass plötzlich 5, 6 Hunde hier sind, dann kann ich nicht mehr predigen, wenn die da hinten sich aufs Dach geben. Und auf der anderen Seite möchten wir auch nicht, dass Leute Anstoß daran nehmen, dass ein Hund da ist. Also es kann es ja nicht sein, dass wir ihnen mit unserer Freiheit zum Anstoß werden. Ich habe mit Giacomo geredet und gesagt, wir wären froh, wenn Fridolin nicht mehr da im Gottesdienst ist. Wir müssen andere Lösungen finden. Wir wollen nicht zum Anstoß werden. Das ist einfach ein Beispiel aus unserem Gemeindealltag. Es gibt Menschen, die kommen mit ganz anderen kulturellen Hintergründen, Prägungen, und die halten sich an Leitlinien und Geländern fest, und die wollen wir nicht verachten, sondern wir wollen es ernst nehmen und verzichten, um ihnen kein Anstoß zu werden. Verzichten auf eine persönliche Freiheit aus Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Kapitel 15, die ersten beiden Verse. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Das sollte unser Trachten sein, das sollte unsere Ausrichtung sein. Lasst uns zusammenfassen, über was wir nachgedacht haben in diesem Kapitel 14. Es geht nicht um die Frage, wie wir das Heil erlangen können. Es geht auch nicht um ethische Fragen, wo die Bibel ganz klar schwarz-weiß sieht. Darum benutzt ja Paulus auch nicht das Beispiel, der andere stiehlt, der andere stiehlt nicht. Der eine begeht Ehebruch, der andere begeht keinen Ehebruch. Nein, da ist die Bibel sehr klar. Es geht im ganzen Text um die Beurteilung von Fragen, die ein gewisses Spektrum offen lassen. Ein gewisses Spektrum, wie wir die Verherrlichung Gottes in unserem Glaubensleben zum Ausdruck bringen. Es geht hier auch nicht um den Fall, dass die Schwachen im Glauben ihre Sicht zur Regel machen wollen. Es geht nicht darum, dass nun der Schwache im Glauben kommen kann und sagen, ich bin hier schwach und ihr müsst Rücksicht nehmen und ihr müsst das jetzt so machen, wie ich das sehe. Das wäre Machtmissbrauch, das ist nicht das, was Paulus hier sagen möchte. Es ist völlig eindeutig zu dem, welche Position das Paulus grundsätzlich einnimmt. Und er sagt, die freiheitliche. Es gibt nichts, was von Natur aus unrein wäre. Und daraus können wir diese Leitlinien ableiten, die ich versucht habe, in drei Punkten zusammenzufassen. Lass keine Trennung zu, welches mit der Ermahnung an den Starken im Glauben einhergeht, der in aller Freiheit seinen Glauben leben kann, aber ist herausgefordert, verachte nicht den, der gewisse Leitlinien hat, benötigt, sich vorgenommen hat. Und es geht mit der Ermahnung einher an den Schwachen, der diese Leitlinien befolgt, dass er den Bruder, die Schwester nicht verachtet oder verurteilt, welche in einer Freiheit lebt. Es ist nicht seine Aufgabe, diesen Menschen zu verurteilen und ihm den Glauben abzusprechen. Der zweite Punkt, verherrliche Gott in deinem Tun. Wir alle haben ja einen gemeinsamen Fokus. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir sollten uns die Frage stellen, das, was ich tue, verherrliche ich Gott damit oder nicht? Oder nehme ich es zum Anlass, meinen Egoismus auszuleben? Ob ich nun Leitplanken für mich nehme oder nicht, es dient dazu, Gott zu verherrlichen. Oder das sollte die Herzenshaltung dahinter sein. Und als drittes, bring deinen Bruder, deine Schwester nicht zu Fall. Wir alle haben eine Verantwortung, und da sind nun insbesondere die Starken angesprochen, unseren Nächsten keinen Anstoß zu bieten, ihn nicht zu Fall zu bringen, ihn nicht ins Verderben zu stürzen. Und das geht darin, dass wir Verzicht üben. Eine große Herausforderung. Und der Schwache ist herausgefordert, sein Verhalten nicht einfach anzupassen, weil der Starke nebendran dich vielleicht doch verachtet. Zu sagen, ich will nicht verachtet werden, also tue ich das jetzt auch. Dabei sagt sein Gewissen etwas anderes, das wäre fahrlässig. Tue nicht etwas in einer Freiheit, die du nicht hast, denn Paulus sagt, es wäre dir Sünde. Ich möchte nun Zeit geben, diese Punkte ein wenig zu verdauen. Ich habe zu Beginn eine Liste mit Fragen eingeblendet, die solche Fragen sein könnten, das möchte ich betonen. Es sind Fragen, die für mein Empfinden vom ersten Eindruck her Fragen sind, die solche Spektren offen lassen. Ich habe das aber nicht eingehender geprüft, rein zeitlich. Also wenn ihr findet, also diese Frage ist sowas von klar, dann können wir gerne darüber reden. Ich will nicht sagen, diese Fragen von Beginn sind solche Fragen. Aber ihr habt solche Themen im Kopf, wo ihr vermutlich jetzt merkt, da gehöre ich zu den Schwachen, zu den Starken. Gott möchte mich so und so herausfordern. Mich persönlich fordert Punkt 2 und 3 am meisten heraus. Ich sehe mich eher auf der freiheitlichen Seite bei den meisten Punkten. Mich fordert es heraus, die Frage zu stellen, warum tue ich, was ich tue? Geht es mir wirklich darum, Gott zu verherrlichen oder möchte ich einfach meine Freiheit genießen? Und da kann ich nicht immer sagen, dass es mir um die Verherrlichung Gottes geht, wenn ich ehrlich bin. Und damit hängt dann der dritte Punkt zusammen. Bin ich bereit, auf meine Freiheit zu verzichten? Und ich merke immer dort, wo es mir schwerfällt, auf meine Freiheit zu verzichten, hängt das in der Regel damit zusammen, dass ich es gar nicht für Gott tue, sondern für mich. Weil ich muss etwas aufgeben, was ich will, was mir wichtig ist. Und dann fällt mir der Verzicht schwierig. Wenn ich es für Gott tue, dann tue ich auch den Verzicht für Gott, dann sollte es mir eigentlich nicht so schwer fallen. Das fordert mich heraus. Es gibt aber auch einzelne Themen, wo ich merke, da stehe ich am Geländer und halte mich fest. Und ich ärgere mich über Christen, die das nicht so sehen. Und die Reaktion ist einfach normal, dass man denkt, hat der wirklich verstanden, um was es geht? Und da muss ich mich auch an der Nase nehmen und sagen, es ist nicht an mir zu verurteilen oder zu verachten. Und darum nehmen wir uns diese Zeit der Stille, eine Minute, zwei, bevor wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern dürfen, um darüber nachzudenken, wo fordert mich Gott heraus für meinen Alltag.